Ihr Lieben, auf einer einsamen Insel so ganz allein zu leben, ist ja wirklich nicht schön. Wir haben das gerade im Theaterstück gesehen. Aber mit einem Koffer zu reden, das geht ja gar nicht. Da muss man schon ziemlich verzweifelt sein. Florian, ich habe dir deswegen mal eine Idee mitgebracht, wie man das auch gestalten kann. Hier ist Wilson mit einem lieben Gruß von Tom Hanks. Wilson kann zwar auch nicht reden, aber er sieht wenigstens ein bisschen menschlich aus. Dieser Ball hat Tom Hanks 4 Jahre lang getröstet, als er in dem Film verschollen auf einer einsamen Insel festsaß. Aber vom ersten Tag an verfolgt dieser Mann auch nur ein Ziel. Er will weg von dieser Insel und zurück zu seiner Freundin und seiner Familie. Täglich studiert er die Meeresströmung und den Wind, um den richtigen Zeitpunkt für eine Flucht von der Insel zu finden. Er experimentiert mit verschiedenen Techniken, um ein Floß zu bauen. Und schließlich fährt er dann ganz waghalsig auf Meer hinaus, um endlich gefunden zu werden. Wir Menschen können eben tatsächlich nur eine begrenzte Zeit alleine leben. Dann zieht es uns wieder zu anderen hin. Das steckt in uns drin, denn wir brauchen einander. Wir wurden so von Gott geschaffen. Die Idee, die hinter unserem Sein steckt, wird uns auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben. Da sagt Gott, nun wollen wir den Menschen schaffen, ein Wesen, das uns ähnlich ist. Ein Wesen, mit dem man reden kann. Ein Wesen, das man lieben kann und das einen zurückliebt. Ein Wesen, das zu echter und richtiger Gemeinschaft fähig ist. So schuf Gott sich und uns eine Familie. Ja, im Grunde erzählt die ganze Bibel davon, wie Gott eine Familie gründet und wachsen lässt. Er hat dabei Geschichte geschrieben mit Adam und Eva, mit Abraham und Sarah, mit Mose und Zipporra, mit David und Bathseba und mit Josef und Maria und vielen anderen mehr. Und auch du darfst zu seiner Familie dazugehören. Du bist eingeladen, ein Teil von Gottes Familie zu werden. Paulus schreibt darüber in Epheser 1, Vers 5, aus Liebe hat Gott uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das ist für mich einer der faszinierendsten Verse der ganzen Bibel. Gott hat mich als Teil seiner Familie ausgewählt. Egal, welche Macken ich schon bei mir entdeckt habe, er liebt mich trotzdem. Egal, welche Fehler ich schon in meinem Leben begangen habe, er vergibt mir immer wieder und nimmt mich an. Egal, wie oft ich schon Nein zu ihm gesagt habe, er will mich immer noch haben. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und hast auch schon manches Schwere in deiner leiblichen Familie erlebt. Dann denk daran, dass da immer noch ein Vater im Himmel ist, der dich unendlich liebt. Vielleicht hat sich dein Lebenspartner von dir getrennt oder wurde dir durch den Tod genommen. Die Kinder sind aus dem Haus und du fühlst dich einsam. Dann hör auf Jesus, der dir zusagt, ich bin immer und überall für dich da. Bis ans Ende der Welt gehe ich mit dir. Ich lasse dich nie allein. Nie. Merkst du, deine himmlische Familie ist um einiges größer und weiter als deine leibliche Familie. Und Gott hat sich auch einen besonderen Platz ausgedacht, wo dieses himmlische Familienleben gelebt werden soll. Das ist die Gemeinde. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus, ich schreibe dir das alles, damit du weißt, wie man sich in der Familie Gottes zu verhalten hat. Diese Familie ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist also nicht nur ein Haus, in das du gehst. Gemeinde ist vor allem eine Gemeinschaft von Menschen. Menschen, die wissen, dass sie von Gott zu einer Familie zusammengestellt wurden. Und wenn wir heute das 125-jährige Bestehen unserer Gemeinde feiern, dann geht es vor allem darum, unserem großen Gott zu danken. Er hat an unserer Gemeinde bewiesen, dass seine Familie wirklich länger hält als ein ganzes Menschenleben. Manche Leute glauben, dass die Kirche eine Erfindung der ersten Jünger war. Jesus hätte so etwas wie Gemeinde gar nicht gewollt. Doch Jesus selbst sagte, du bist Petrus, das bedeutet Felsen. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Kein Feind wird sie vernichten können, nicht einmal der Tod. Dass es christliche Gemeinden in Eibelshausen und überall auf der Welt gibt, entspricht also dem Willen Gottes. Er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, um den Grundstein für seine Gemeinden zu legen. Jesus hat seinen Jünger Petrus als ersten Gemeindeleiter ausgewählt und er hat später die anderen Jüngern in die ganze Welt ausgesandt als Gemeindegründer. Aus einem kleinen Anfang in Jerusalem ist eine weltweite Gemeinschaft gewachsen. Und obwohl die Gemeinden von Anfang an unterdrückt wurden und verfolgt wurden, lebt die Gemeinde Gottes weiter. Sie lebt, weil Jesus versprochen hat, dass seine Gemeinde unzerstörbar ist. Und es scheint fast so, dass dort, wo seine Gemeinde verfolgt wird, das größte Gemeindewachstum zu finden ist. So wünsche ich dir, dass dich unser Gemeindejubiläum zum Staunen bringt. Es beweist, dass Gott treu zu seinen Zusagen steht. Es zeigt etwas von Gottes Größe und Herrlichkeit. Und es lädt dich ein, selbst ein wichtiger Teil in Gottes Familie zu werden. Dazu schauen wir uns jetzt mal an, wo du eigentlich in Bezug auf Gottes Gemeinde stehst. Bist du schon voll in die Gemeinde Gottes hinein integriert oder wurdest du vielleicht hineingeboren und hast dich inzwischen ein bisschen entfremdet? Ich möchte dir dazu vier Ebenen vorstellen, die ich in unserer Gemeinde erlebt habe. Die erste heißt Verwandtschaft. Wo gehöre ich eigentlich als Mitglied hin? Viele Menschen in unserem Dorf sind Mitglied in irgendeiner christlichen Gemeinde und das ist gut so. Denn im Leben eines Christen geht es nicht nur um Glauben, es geht auch darum, irgendwo dazuzugehören. Jesus möchte dich in seiner Gemeindefamilie sehen und wahrnehmen. Er will ein Ja von dir zu deiner christlichen und geistlichen Verwandtschaft hören. Als du geboren wurdest, warst du automatisch ein Mitglied der menschlichen Spezies. Du bist und bleibst immer ein geliebtes Geschöpf Gottes. Er liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Aber in die Familie Gottes wirst du nicht automatisch hineingeboren. Dafür musst du dich entscheiden und dich einer Gemeinde anschließen. Als Abraham merkte, dass Gott ihn in seiner Familie haben wollte, da verließ er seine Herkunftsfamilie und folgte Gott in ein neues Land. Als Maria spürte, dass Gott etwas Besonderes mit ihr vorhatte, da willigte sie ein. Und erst dann wurde sie durch den Heiligen Geist schwanger. So könnten wir jetzt der Reihe nach die ganzen Personen der Bibel durchgehen. Überall stoßen wir auf dasselbe Prinzip. Gott klopft bei seinen Geschöpfen an und fragt, ob sie ein Teil seiner Familie sein wollen. Er zwingt sich niemandem auf. So bietet der Vater im Himmel auch dir heute an, dich zu adoptieren. Weil es Mächte und Zwänge auf dieser Welt gibt, die dich davon abhalten wollen, hat er extra seinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt. Er kann dir helfen. Er kann dich befreien und deinen Blick öffnen für Gottes Familie. Denn der Vater im Himmel verspricht dir seitdem, allen, die Jesus ihr Vertrauen schenken, gibt er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Allen. Es gibt da keinen neutralen Bereich. Entweder bist du ein Kind Gottes oder du bist nur sein Geschöpf. Entweder hast du durch Jesus Kontakt zum Vater im Himmel bekommen oder du kennst Gott nur vom Hörensagen. Entweder kannst du durch den Heiligen Geist inzwischen lieber Vater zu Gott sagen oder du stehst ihm immer noch ziemlich gleichgültig gegenüber, weil du ihn noch nie richtig kennengelernt hast. Der Apostel Paulus schreibt in Galater 4, wenn ihr Gottes Kinder seid, dann schenkt euch Gott den Geist seines Sohnes ins Herz und er ruft aus euch, lieber Vater. Ihr seid dann nicht länger Sklaven, sondern Kinder. Und als seine Kinder seid ihr auch Erben und bekommt, was Gott den Nachkommen Abrahams versprochen hat. Ist das nicht fantastisch? Gott legt dir durch seinen Sohn Adoptionspapiere vor. Und das Einzige, was du noch tun musst, ist Ja zu Jesus zu sagen. Du kannst das mit einem einfachen Gebet tun. Nimm dir nachher solch eine Karte hier mit nach Hause. Darauf steht meine persönliche Einladung für Jesus. Das Gebet auf der Rückseite, das will dir helfen, als Kind Gottes zu werden und zu leben. Du kannst es alleine beten oder du suchst dir einen Freund, der dich bei diesem Schritt unterstützt. Und dann gilt dir Gottes Verheißung. Du gehörst jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja zu seiner Familie. Nun sagen manche Leute, ich bin ja schon lange Christ, aber ich will zu keiner Gemeinde gehören. Nach allem, was wir bisher gehört haben, entspricht das aber nicht dem, was Gott sich für dich erdacht hat. Das wäre so, als würde ich sagen, also ich kann zwar ganz gut Posaune spielen, aber ich habe keine Lust, in so einem Chor mitzuspielen. Wofür hast du denn dir die Mühe gemacht und Posaune spielen gelernt? Welchen Sinn soll das machen, zu Hause allein mit einer Posaune zu sitzen? Oder nehmen wir an, du wärst eine Biene, aber du hättest keine Lust mehr, in einem Bienenstock zu leben. Was meinst du, wie lange die Biene das überlebt? 2 Tage? Ein Christ ohne eine Gemeinde ist ein Waisenkind und er hat es deswegen schwer in seinem Glaubensleben. Denn Gott hat uns dazu geschaffen, ein Teil seiner Familie zu sein. Und ich bitte dich, dich deswegen zu entscheiden, wohin du gehören willst. Dabei kannst du ja unter ganz verschiedenen Kirchen und Gemeinden wählen. Gott hat im Laufe der Jahrhunderte eine Menge unterschiedlicher Gemeinden entstehen lassen, weil wir alle so verschieden sind. Es wird dabei doch auch eine Gemeinde geben, zu der du passt. Eine Gemeinde, in der du zu Hause sein kannst und wo du dich geborgen fühlst wie in einer Familie. Ich wünsche dir jedenfalls sehr, dass du diesen Platz findest und sagen kannst, ich will ein Teil genau dieser Gemeinschaft sein. Hier gehöre ich hin wie die Biene zu ihrem Bienenstock. Ein zweites. Wenn du dann dazugehörst, dann bring dich doch auch ganz in diese Gemeinschaft ein. Lern die Leute in der Gemeinde kennen und lerne vor allem auch, das Leben miteinander zu teilen. Das ist die zweite Ebene, da geht es um Freundschaft. Mit wem teile ich eigentlich mein Leben? In Apostelgeschichte 2, Vers 44 heißt es über die erste Gemeinde, alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft. Sie kamen regelmäßig zusammen und teilten alles, was sie hatten. Oft wird dieses Teilen hier nur unter materiellen Aspekten gesehen, weil zu dieser Zeit gerade eine Hungersnot in Jerusalem herrschte. Aber das Teilen geht doch viel weiter. Es ist der Boden, auf dem gute Freundschaften wachsen. Du kannst keine Freundschaften entwickeln, ohne dich regelmäßig mit deinen Freunden zu treffen und das Leben mit ihnen zu teilen. Manchmal schauen wir ja ein bisschen auf die Menschen, die so richtig gute Freunde sind. Wir sagen dann, die haben echt Glück, dass die sich so lange kennen und so gut verstehen. Dabei hat das überhaupt nichts mit Glück zu tun. Die zwei haben mit Sicherheit ganz viel in ihre Freundschaft investiert. Sie haben sich irgendwann entschieden, Zeit miteinander zu verbringen und die Gemeinschaft zu pflegen. Mein Eindruck ist, dass die meisten einsamen Menschen nie Zeit in ihre Freundschaften investiert haben. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, andere Ziele in ihrem Leben zu verwirklichen. Sie haben vielleicht viel gearbeitet, sie ließen sich von anderen Dingen ablenken, sie haben immer nur auf Geld statt auf Menschen geachtet. Und wenn du nicht irgendwann die Freundschaft zu einer Priorität in deinem Leben erklärst, dann wird sich auch bei dir keine echte Gemeinschaft einstellen. Die Bibel sagt ganz klar, sie trafen sich regelmäßig und teilten alles miteinander. Schauen wir uns dieses alles einmal an. Was könnten wir zum Beispiel teilen? Mir fiel als erstes unsere Erfahrung ein. Wir können ganz viel voneinander lernen. In der Bibel wird diese Tatsache mit einem schönen Bild beschrieben. Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch den Umgang mit anderen. Wir meinen oft, dass wir aus eigener Erfahrung klug werden müssten. Aber noch klüger scheint mir, wenn wir von den Erfahrungen anderer Menschen lernen. Wir haben gar nicht genügend Zeit, um alle Fehler selbst zu machen. Deshalb sagt Gott, dass wir eine Abkürzung nehmen sollen. Wir sollen unsere Erfahrungen mit den Erfahrungen anderer teilen. Und überlegt mal, wie viel Wissen in diesem Augenblick in diesem Zelt hier versammelt ist. Stellt euch vor, wie viel wir über den Glauben lernen könnten, wenn wir ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen würden und miteinander reden könnten. Das Zweite, was wir miteinander teilen sollen, sind unsere Häuser und Wohnungen. Die Bibel lädt uns zur Gastfreundschaft ein. Sie sagt, nehmt einander gastfreundlich auf, und dann kommt noch so ein Nachsatz, und scheut die viele Arbeit nicht. Warum sagt Gott das? Warum sollen wir andere Leute in unsere Wohnungen lassen? Ich glaube, weil Gott weiß, dass wahre Gemeinschaft nicht in einer so großen Menge wie hier funktioniert. Wir können hier Gott zusammen anbeten, wir können zusammen feiern, wir können zusammen lernen, aber wahre Gemeinschaft findet in solch einer großen Masse nicht statt. Viele von uns werden nachher dieses Zelt verlassen und wahrscheinlich niemanden besser kennengelernt haben. Die Zeit in diesem Gottesdienst ist dazu einfach zu knapp. Darum ermutigt uns die Bibel, die Gemeinschaft beim Essen zu suchen. Und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele nachher zum Mittagessen und Kaffee trinken da bleiben. Denkt euch einfach, diese Gemeinde hier sei heute euer Lieblingscafé. Setzt euch an den Tischen zusammen, redet miteinander, denn nur auf diese Weise lernt ihr euch wirklich kennen und werdet eine Familie. In den ersten 300 Jahren des Christentums gab es überhaupt keine Gemeindehäuser. Alle Veranstaltungen fanden im Freien oder zu Hause statt, meistens mit einem Essen verbunden. Und in dieser Zeit hat die Kirche ihr stärkstes Wachstum erlebt. Gott scheint also einen Segen auf solche kleinen Versammlungen zu legen, wo Leute einfach Gemeinschaft haben. Und darum ermutigen wir auch in unserer Gemeinde immer wieder dazu, sich in der Woche in den Häusern zu treffen. Übrigens sollen wir laut der Bibel auch nicht nur unsere Erfahrungen in den Wohnungen teilen. Diese Gruppen sind auch dazu da, damit wir unsere Sorgen, Ängste und Probleme miteinander teilen. Wir sind nämlich nicht dafür geschaffen, mit unseren Problemen alleine fertig zu werden. Wir brauchen auch da einander. Deswegen sagt unser Gott, einer soll die Last des anderen tragen. Kennst du das? Geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Sicher wird auch in diesen kleinen Gruppen nicht jedes Problem gelöst, aber es wird manche Last leichter gemacht. Darum sei mutig und such dir doch ein paar gläubige Leute, mit denen du eine Freundschaft aufbaust, die dich durch dick und dünn trägt. Wir kommen zur dritten Ebene. Die Ebene lautet Partnerschaft. Welchen Part übernehme ich? Für manche Leute ist die Gemeinde ein Sanatorium. Sie kommen mit ihren Wunden und baden im Heil Gottes. Sie werden gesund an Leib und Seele. Und das ist wunderbar mit anzusehen, welchen Segen Gott über seiner Gemeinde ausgießt, dass er sogar Wunder schenkt. Nur sollte doch irgendwann klar werden, dass es noch mehr Leute gibt, die Heilung und Erholung benötigen. Und dass ich da als Geheilter ihnen helfen könnte, das Heil zu finden. Gott möchte gerne seine Gemeinde durch dich weiterbauen und positiv gestalten. Er will durch dein Leben etwas auf dieser Welt bewirken. Er will Menschen verändern und ihnen helfen. Darum hat er sich eine Aufgabe für jeden von uns ausgedacht. Die Aufgabe ist auf deine Begabung abgestimmt und wird dich ganz bestimmt nicht überfordern. In deiner Familie zu Hause habt ihr doch wahrscheinlich auch unterschiedliche Aufgaben. Da wird das Leben geteilt. Denn wenn die Arbeit geteilt wird, funktioniert das Familienleben viel besser, als wenn einer alles alleine macht. Und genauso ist das auch in Gottes Familie. Auch hier hat jeder seine von Gott bestimmte Aufgabe. Paulus schreibt in Epheser 4, durch Jesus wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt wird. Wolltest du nicht auch schon mal zu einem großartigen Team dazugehören? Einem Team, das etwas Wunderbares leistet? Dann werde doch Mitarbeiter des größten und besten Unternehmens, das es jemals gab, dem Unternehmen Gottes. Übernimm deinen Teil in Gottes Familie und werde Gottes Partner. Paulus sagt dazu, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir müssen das nicht alleine schaffen, wir arbeiten mit unserem Gott in der Gemeinde zusammen. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass es da für jeden von uns einen Platz gibt. Mit dir wird der ganze Leib gesund und wächst und wird von Liebe erfüllt. Darum mach mit. Bei Gott musst du nicht sagen, ich kann nichts, ich bin nichts. Es kommt wirklich allein darauf an, dass du Jesus dein Leben zur Verfügung stellst. Um den Rest kümmert er sich. Er zeigt dir dann, was alles mit deinem Leben möglich ist. Du kannst darüber ja mal mit Jesus reden. Auch dafür habe ich eine Karte mitgebracht, die sieht so aus. Darauf steht auch ein Gebet auf der Rückseite, ein Hingabegebet, wo du dein Leben Jesus neu zur Verfügung stellst. Und dann kannst du in der Mitte der Karte auch ein Wachstumsgebiet eintragen. Ein Gebiet, auf dem du gerne im Glauben weiterkommen möchtest. Vielleicht möchtest du mehr lieben lernen. Vielleicht möchtest du auch lernen, wie man anderen von Jesus erzählt. Mach die Gemeinde doch mit dieser Karte für dich zu deinem geistlichen Fitnesszentrum. Übernimm deinen Part und werde Gottes Partner in der Mitarbeit. Wir kommen zur letzten und tiefsten Ebene der Gemeinschaft. Sie heißt meine nächsten Angehörigen. Wie viel ist mir Gottes Familie wert? Wenn jemand einen Unfall hat, dann heißt es, benachrichtigen Sie den nächsten Angehörigen. Damit ist die Person gemeint, die dir am meisten bedeutet, die dir am nächsten steht, um die du dir die meisten Gedanken machst. Genau so viel sollen dir deine Freunde in der Gemeinde bedeuten. Denn Gott sagt nicht, wir sind hier wie eine Familie, er sagt, wir sind eine Familie, die in Liebe zusammenhält. Und der liebt am meisten, der bereit ist, sein Leben für seine Freunde zu geben. Ich will dir das an zwei Bibelstellen deutlich machen. Die erste Bibelstelle hast du wahrscheinlich irgendwo schon mal gehört. Es ist eine der beliebtesten und wichtigsten Stellen der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Welt sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wunderbar. Aber setzen wir jetzt eine Eins vor diese Bibelstelle, dann kommen wir zu einer zweiten wichtigen Wahrheit der Bibel. Die steht in 1. Johannes 3, Vers 16. Christus gab sein Leben für uns hin. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Aber auch wir müssen unser Leben für unsere Brüder und Schwestern in der Gemeinde einsetzen. Beide Stellen gehören zusammen wie die beiden Balken des Kreuzes, an dem Jesus starb. Der erste Balken zeigt nach oben und meint Gottes Liebe zu dir. Diese Liebe strahlt dich vom Kreuz aus an. Aber sie will weitergegeben werden. Und deshalb erinnert dich der zweite Balken an deinen Nächsten, an die, die rechts und links von dir sitzen. Und beides gehört ganz eng zusammen. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die tiefste Ebene der Gemeinschaft, dass wir füreinander Opfer bringen und wenn nötig unser Leben für unsere Freunde geben. Das ist die Art von Liebe, mit der Jesus dich und mich geliebt hat. Und diese Liebe möchte er gerne in dir wachsen lassen, indem du ganz in seine Gemeinschaft eintauchst. Vielleicht denkst du jetzt, das ist völlig unmöglich. Solch eine Liebe werde ich nie für die Leute in meiner Gemeinde empfinden. Dann denk bitte daran, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Er kann dich verändern. Er kann dir Liebe schenken. Mit ihm kannst du anderen Menschen bedingungslos beistehen, wenn sie in eine Krise geraten, mehr als du das je für möglich gehalten hättest. Mit ihm kommst du so richtig in Fahrt, wenn alle anderen aufgeben wollen und gehen. Mit ihm schreckst du sogar nicht zurück, wenn Krankheit das Leben zerstört. Mit ihm weichst du nicht von der Seite deiner Brüder und Schwestern, selbst wenn es hart wird. Ihr Lieben, darum geht es im Leben. Gott zu lieben und zu lernen, einander zu lieben, egal was kommt. Und wenn du das nicht schaffst, dann verfehlst du das Ziel, das Gott für dein Leben gesetzt hat. Denn im Leben geht es nicht darum, was du alles erreichst. Es geht um Beziehung. Du bist hier auf der Erde, um Gott und seine Familie kennen und lieben zu lernen, weil das die Menschen sind, mit denen du die Ewigkeit verbringen wirst. Als Pastor habe ich schon bei vielen Menschen am Sterbebett gesessen. Aber noch nie hat einer zu mir gesagt, hol mir mal bitte schnell meine Urkunden und Zeugnisse, ich möchte die gerne in meiner Nähe haben, wenn es jetzt zu Ende geht. Niemand sagt am Ende seines Lebens, bring mir bitte meine goldene Uhr, die ich zu meiner Pensionierung geschenkt bekommen habe, die muss ich jetzt unbedingt haben. Und niemand verlangt nach seinem Computer oder nach seinem Handy. In diesen letzten Minuten reden alle nur davon, was ihnen am wichtigsten ist. Und sie sagen, hol mir bitte meine Familie und meine Freunde her. Eines Tages wirst du verstehen, dass im Leben in Wirklichkeit nur eines zählt: Gott zu kennen und enge Beziehungen zur Familie und zu Freunden zu haben. Und ich hoffe, dass du das bald verstehst. Ich wünsche dir sehr, dass du das nicht erst im letzten Augenblick deines Lebens begreifst. Und ich ermutige dich, am besten heute damit anzufangen, Gemeinschaft zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Klär das bitte, auf welcher Ebene der Gemeinschaft du festsitzt. Und dann geh die weiteren Schritte gemeinsam mit Jesus. Denn sicher brauchst du jemanden an deiner Seite. Amen.